Heidelberger Frühling Podcast. Heute mit
Frank Dupré.
Eine lange Pause des Nicht-Auftretens in großen Sälen liegt schon hinter Ihnen, Herr Dupré. Wissen Sie noch, wie es sich anhört, wenn ein voller Saal Bravo ruft und rast vor Begeisterung?
In ferner Erinnerung. Aber ich erinnere mich, es war ein schönes Geräusch, das ich sehr, sehr gerne habe.
Fällt es Ihnen schwer, in dieser Zeit so etwas wie musikalische Energie aufrechtzuerhalten?
Selber Musik machen ist tatsächlich gar nicht so leicht, das muss ich gestehen. Also die Überwindung, sich ans Klavier zu setzen und Musik zu machen, die ist größer als davor. Aber die Lust am Suchen nach neuer Musik, die ist bei mir gerade sehr, sehr groß. Neue Programme gestalten, dann neue Komponisten entdecken, die noch nicht so viel gespielt sind. Nach diesen Komponisten bin ich gerade auf der Suche.
Also nützen Sie die konzertfreie Zeit, will ich sagen, für eine große Art von Kreativität. Sie erweitern Ihr Programm, Ihren musikalischen Horizont. Aber Sie haben auch mit den neuen Medien sehr gespielt, indem Sie eine Reihe aufgelegt haben. Stay Home Music Session, so heißt das. Da treffen
genau.
Sie sich nicht persönlich mit Kollegen. Jeder spielt in seiner Stube, was ich technisch schon eine große Herausforderung finde, dass das dann zusammen zu einem kleinen Kammerkonzert im wahrsten Sinn des Wortes geht.
Ja, das war eine Idee, als der Lockdown im März begonnen hat, dass ich Musik mit anderen Musikern machen möchte. Das hat mir nämlich so gefehlt in den ersten Wochen. Und gar nicht das Klavierspielen für mich selbst, sondern mit Musikern spielen. Und dann kam ich eben auf die Idee, mittlerweile muss man sagen, ist es ja schon gang und gäbe, das so zu machen mit diesen beiden Videos in einem Film kombiniert. Im März allerdings hat das so gut wie noch niemand gemacht. Ich habe da zum Glück einen ganz tollen Filmemacher, Raphael Hustet, ein sehr, sehr guter Freund von mir, der mir dann auch dabei geholfen hat, das technisch umzusetzen. Aber abgesehen vom Technischen ist es auch musikalisch gar nicht so einfach, Kammermusik zu machen, ohne den Partner im Raum. Ich als Pianist bin zwar die begleitende Funktion, die dann immer reagiert auf die Solostimme, aber die Klavierstimme war dann doch immer die Stimme, die das Tempo anführt. Dementsprechend musste ich als Erster aufnehmen und auf meine Aufnahme wurde dann darauf die Melodiestimme gespielt. Und da muss man seinen Partner schon ganz gut kennen oder auch die Musik sehr, sehr gut kennen, auch die Rubati, die Tempi so führen, dass es kein Missverständnis gibt, dass man ganz leicht einfach obendrauf spielen kann.
Sie spielen nicht gleichzeitig, vielleicht schon, aber nicht zwingend. Jeder spielt für sich und ein genialer Technikfinger fügt es dann so zusammen, die beiden Videos, dass sie gleichzeitig spielen, sie stehen immer noch nicht zusammen.
Es ist ein gemeinsames Video, wir treffen uns quasi erst im Video. Ich beginne meistens mit meiner ersten Stimme und die nächste Person, auch drei oder vier Personen, die dann darauf mit der eigenen Stimme drauf spielt, spielt mit mir im Ohr. Das ist quasi der Trick. Also man hat einen Kopfhörer, da ist dann auf dem Kopfhörer die Klavierstimme mit drauf. Und mit der spielt man dann eben gemeinsam. Und am Ende werden dann beide Audiospuren und beide Filme, Videospuren eben dann zusammen in einen Film addiert.
Die Möglichkeiten, die Sie sich da geschaffen haben, scheinen fast unendlich. Da tauchen unterschiedlichste Instrumente auf, mit denen Sie, also auch die Spieler und Spielerinnen. Natürlich das Rührendste fand ich das Forellenquintett. Da werden sie umrahmt von vier
genau.
Streichern. Und dann gibt's aber auch Tenorsaxophon, es gibt Marimbaphon, also es gibt alles.
Die ganze Bandbreite an Instrumenten.
Wollen Sie das fortsetzen?
Ich habe das gemacht beim ersten Lockdown und habe insgesamt 24 Videos gemacht. Es war ein Zufall, dass tatsächlich genau am 24. Video Ostern war. Das heißt, es war quasi wie ein Adventskalender für Ostern letztes Jahr. Und mit den 24 Videos fand ich, war es dann auch ein super geschlossenes Ergebnis am Ende. Was man gar nicht unterschätzen darf, ist, am Ende des Tages entsteht ein Video. Das geht vielleicht 3, 4, 5 Minuten. Mhm. Aber die Arbeit, die da drin steckt, die beginnt morgens um 7 und hört nachts um 12 auf. Und zwar ununterbrochen. Das ist das eigene Üben, Musiker kontaktieren, die Audios zusammenfügen, dann eben auch natürlich das Ganze online stellen. Es kostet alles Zeit. Das darf man nicht unterschätzen. Dementsprechend kann ich da zurzeit nicht täglich Videos raushauen.
Man kann sich diese 24 Türchen anschauen und wird da sicher etliche Entdeckungen auch machen. Glauben Sie, dass diese Art des Musikmachens jetzt nicht die Zukunft an sich werden wird, aber ein Teil der musikalischen Kultur, dass das ein Zweig werden wird, ob er jetzt stark werden wird oder nicht so stark, aber wird es einer werden, diese Netzmusik, nenne ich es mal?
Ich muss ehrlich sagen, ich hoffe nicht, weil wir Musiker müssen in einem Raum spielen. Wir sind in einem Raum, reagieren und spielen ja auch mit dem Raum. Wir reagieren aufeinander, nicht nur musikalisch, nicht nur mit den Ohren, auch mit den Augen, auch physisch. Es fühlt sich einfach ganz anders an, wenn man zusammen im Raum sitzt, was auch mit der Art der Musik zusammenhängt. Denn die klassische Musik ist doch rhythmisch sehr variabel, sie ist beweglich, flexibel. Und im Jazz oder auch in der Popmusik geht's eben doch ziemlich geradeaus. Und da kann man dann leichter zusammenspielen.
Zur 25. Saison des Heidelberger Frühlings haben Sie vorgesehen, ein Konzert, wo Sie tatsächlich mit jemand leibhaftig zusammen sitzen und spielen. Der eine ist Organist, ein bedeutender Organist vom Essener Dom. Der andere ist Frank Dupré. Und sie spielen zusammen ein Werk, das im Jahr 1913 uraufgeführt worden ist, ein Riesenskandal war, ja, was in Heidelberg 1958 dann zum ersten Mal überhaupt aufgeführt worden ist. Sie spielen das nicht für Orchester, sondern eben für Orgel und Klavier. Was ist da alles verändert worden? Lässt das die Partitur zu? Wo sitzt das Klavier? Oben bei der Orgel oder unten im Kirchenschiff? Wie geht das?
Le Sacre du Printemps ist eins meiner absoluten Lieblingswerke. Und als Pianist dieses Stück zu spielen, das kommt nicht so oft vor. Aber es ist immer ein Traum. Und Sebastian Küchler-Blessing und ich, wir haben es bereits einmal gespielt, nämlich in Essen und dort probiert im Dom. Wir spielen die Fassung für zwei Klaviere, die von Strawinsky selbst autorisiert worden ist. Ich kenne die auch schon sehr, sehr lange und immer, wenn ich diese Fassung gehört habe, hat mir die Kraft des Orchesters gefehlt. Einfach zwei Klaviere, natürlich sind zwei Klaviere wuchtig, aber es fehlt so ein bisschen das Dröhnen, ein bisschen auch die Naturgewalt. Das Klavier hat diesen Klang nicht so ganz, die Orgel allerdings schon. Und wir spielen quasi die Klavierfassung für zwei Klaviere, aber eben für Orgel und Klavier. Witzigerweise gibt's in diesen Stimmen auch noch Schlaginstrumente tatsächlich mitnotiert als Stichnoten. Da ist mal die große Trommel dabei, dann das Tamburin und auch diese Instrumente, die eigentlich nur zum Mitlesen der Partitur gedacht sind, eben große Trommel. Ich werde sie auch spielen, denn die große Trommel wird dann unterm Flügel stehen. Die wird dann auch bei den entsprechenden Stellen zu hören sein. Ich werde wahrscheinlich im Altarraum ungefähr den Flügel positionieren und die Orgel bleibt natürlich, wo sie ist. Das hat Schwierigkeiten, aber auch Vorteile. Die Schwierigkeit ist zum einen, wir sind natürlich weiter entfernt. Das andere allerdings ist der Vorteil fürs Publikum, denn die Orgel verteilt sich im Raum. Eine Orgel ist konzipiert für das ganze Kirchenschiff und um dieses Kirchenschiff akustisch auszufüllen. Der Flügel natürlich nicht. Durch die Position am Altar kann ich sozusagen auf den Raumklang der Orgel mich draufsetzen und dann eben kommt der gemeinsame Klang beim Publikum an.
Ich glaube, es ist auch ein Ausschnitt aus dieser Version von Sacre du Printemps, bei ihren Stay-Home-Music-Sessions zu sehen, das so anderthalb Minuten, glaube ich, so in der Größenordnung.
Richtig, richtig.
Kann man sich schon mal einen Eindruck machen, was da alles abgeht, und es geht sicherlich eine ganze Menge ab. Ich nehme an, dass Sie auch in richtigen Schuhen dort auftreten werden. Die Frage muss ich nachschieben noch zu Ihren Stay-Home-Aufnahmen, den Videos. Man sieht immer, dass Sie in Socken da spielen. Darüber kann man ja ruhig reden, aber diese Socken sind das Bemerkenswerte. Da ist quer über Ihren Fuß ist die Tastatur eben eines Klaviers gespannt. Und das, die haben Sie immer an. Ist es so eine Art Talisman, Glücksbringer?
Das war eigentlich ein kleiner Witz. Ich habe diese Socken schon von mehreren Freunden tatsächlich unabhängig voneinander geschenkt gekriegt und habe sie tatsächlich sehr, sehr gerne an. Meine Nichte und mein Neffe, die spielen da immer dann gerne auf den Füßen von mir und tun so, als wären das eben Klaviertasten. Es kitzelt natürlich sehr. Ja, und ich dachte mir dann eben für diese Sessions, das wäre ja eigentlich ein lustiges kleines Symbol. Zu Hause habe ich eben Socken an, da habe ich keine Lack-Konzertschuhe an, aber ich musste dann nachbestellen, weil nach 24 Videos oder während den 24 Videos wurden sie so langsam immer dünner an der Sohle.
Üblich ist ja, dass man einem Pianisten einen Schlips schenkt, eine Krawatte, wo eine Tastatur aufgemalt ist. Herr Dupré, man liest überall, er hat mit 3 Jahren Schlagzeugspielen angefangen. Und Sie betonen in mehreren Interviews, dass es jetzt nicht auf den Topfdeckel gehauen ist von Ihrer Mutter oder so, sondern dass es schon seriöses Schlagzeugspielen war. Ihre Eltern mussten gute Nerven gehabt haben, nehme ich trotzdem an. Aber was war da los, dass Sie mit 3 Jahren mit Unterricht begonnen haben?
Ich habe schon mit den Töpfen und den Deckeln begonnen. Das waren so die ersten paar Wochen. Und mein Onkel hat auch Schlagzeug gespielt früher. Und zwar im Musikverein zusammen mit meinem Papa. Der hat Posaune gespielt nebendran. Und ich saß immer zwischen den beiden und war auch immer in den Proben dabei im Musikverein. Ich wollte immer dabei sein. Er durfte nicht Musik machen gehen, ohne dass ich mitkomme. Das war einfach meine Sehnsucht nach der Musik. Und ja, da habe ich mir eben das Schlagzeugspielen genau abgeguckt, so ein bisschen von meinem Onkel. Und habe dann tatsächlich mit 4, 5 Jahren auch schon meinen ersten Schlagzeugunterricht bekommen. Das war mein erstes Instrument. Das Klavier kam dann mit vier Jahren dazu.
Ab 6 sind Sie in die Musikhochschule gegangen schon?
Noch nicht. Ich war zuerst mit 6 Jahren privat im Klavierunterricht von meiner Professorin Sontraut Speidel und bin dann mit 10 oder 11 Jahren als Vorstudent in die Klasse von Sontraut Speidel an der Musikhochschule in Karlsruhe.
Und dann gibt es eine Sequenz, wo man sieht, dass Sie im französischen Nancy als 13-Jähriger, als Solist natürlich, das erste Tschaikowski-Klavierkonzert spielen. Ja. Kleiner Mann mit einem jungen Orchester hinten dran. Also das Können muss doch sehr schnell akkumuliert sein und Sie müssen sich an die großen Schinken auch herangetraut haben.
Nicht nur ich, auch meine Professorin. Sie hat mir immer sehr, sehr viel Vertrauen geschenkt. Sie hat mir, ich erinnere mich, da war ich 9, habe gerade mein erstes Klavierkonzert hinter mir gehabt, nämlich Haydns Klavierkonzert in D-Dur. Da hat sie mir schon die ersten Noten von Franz Liszt in die Hand gedrückt. Und ich habe dann gesehen, das ist ja alles schwarz. Ich konnte das noch überhaupt nicht lesen. Ich habe nichts davon verstanden. Dachte mir, wie soll man denn diese ganzen Noten auf einmal spielen? Ich habe mich da dann immer richtig dran festgebissen an diesen Stücken. Und nach wurde eben ein Stück wie die Rigoletto-Paraphrase von Liszt dann eben gelernt. Und als das dann funktioniert hat, hat Sontraut Speidel gemeint, okay, jetzt kommt Tschaikowski-Klavierkonzert. Das heißt, ich habe es quasi mit Ende 12 angefangen und dann mit Ende 13 habe ich Tschaikowski-Konzert zum ersten Mal in Nancy gespielt. Und das war natürlich ein Jahr lang Vorbereitung.
Und irgendwann haben Sie dann das klassische Piano mal ruhen lassen, um auch Jazz zu spielen am Klavier.
Das klassische Klavierspielen habe ich nie ruhen gelassen. Noch nie. Ich habe mich auch durchs Schlagzeug natürlich sehr am Jazz interessiert, denn da habe ich den Swing kennengelernt, ich habe Funkmusik kennengelernt, auch Cuban, Afro-American, die ganze südamerikanische Musik mit Samba, Salsa, das habe ich am Schlagzeug alles gespielt und dachte mir dann, aber das geht doch bestimmt auch am Klavier. Und in der Zeit habe ich dann auch Rhapsody in Blue zum ersten Mal gespielt und hatte da einfach meine große Freude. Und an diesen Gershwin-Songs habe ich dann angefangen, eben selber zu improvisieren. Ich hatte so ganz leichte Bearbeitungen von diesen Songs und das war mir dann alles, ja, klassischer Pianist, der gerade Tschaikowski-Konzert gespielt hat und Rhapsody in Blue. Da waren dann diese Begleitfiguren ein bisschen zu einfach und dann habe ich daran eigentlich angefangen, da so meine eigene Version draus zu machen. Und das waren eigentlich so meine ersten Improvisationsversuche im Jazz. Und das führe ich bis heute weiter. Ich versuche auch, diese beiden Genres tatsächlich nicht so stark zu trennen. Natürlich ist es eine andere Spielart. Auch wie man die Tasten drückt, ist tatsächlich eine ganz andere Art. Und einen Text, Rachmaninow Klavierkonzert zum Beispiel, diesen zu lernen oder eben einen ähnlichen Text zu improvisieren, das sind ganz unterschiedliche Gehirnvorgänge. Also die Synapsen im Gehirn müssen quasi extremst unterschiedlich arbeiten. Eigentlich ist es für mich wirklich wie so ein Spielplatz. Die Improvisation zum einen, aber dann auch die Ordnung in der Klassik. Und wenn man das ein bisschen miteinander kombiniert, sozusagen das Improvisierte versucht so zu spielen, als sei es geschrieben, und das Geschriebene so zu spielen, als wäre es gerade improvisiert, das finde ich spannend und das macht für mich Musik aus.
Kommen wir noch kurz auf eine weitere Facette Ihres musikalischen Lebens, das ist das Dirigieren. Sie haben als Jungstudent auch in der Musikhochschule Karlsruhe sich auch auf diesem Feld eingelesen und eingeübt. Wenn Sie beispielsweise ein Beethoven-Konzert spielen mit großem Orchester, kommt es ja vor, dass Sie das dann auch dirigieren. Ich frage mich immer, was steht dahinter? Warum macht ein Pianist, eine Pianistin das? Ich stelle mir immer vor, ich bin dann vom Spielen doch abgelenkt, weil ich denke, jetzt muss ich gleich irgendwelche Ritardando-Zeichen geben oder so. Was reizt Sie daran, beides zu machen?
Kurze Antwort, Homogenität. Das ist das, was mich reizt. Ich kann als Dirigent den Orchesterklang gestalten, und zwar in den Proben. Ich sehe meine Aufgabe im Konzert, wenn ich dann letztendlich vor Publikum das Beethoven-Klavierkonzert spiele, da ist das Dirigieren nur noch zu vielleicht 20-30%. Dafür aber das Klavierspielen umso mehr. Da sind wir dann bei 100% und dementsprechend kommen wir über 100. Das Klavierspielen in den Proben ist natürlich fürs Orchester wichtig, aber für mich persönlich nicht. Denn da ist meine Aufgabe, mit dem Orchester zu arbeiten. Was ich so spannend finde, ist gerade wenn man jetzt das fünfte Klavierkonzert, den dritten Satz nimmt, die Artikulation, die ich spiele, die Klangvorstellung, die ich vom Klavier habe, die muss auch vom Orchester kommen. Denn es ist immer ein Geben und Nehmen. Man spielt sich die Bälle zu. Es muss nahtlos funktionieren. Und das kommt für mich, das ist mein Gefühl, wunderbar zusammen, wenn man eben als Solist auch dirigiert. Was ich auch immer merke, ist, dass die Orchestermusiker so wach werden. Sie spielen richtig Kammermusik mit dem Solisten. Und natürlich, wenn der Dirigent vorne die ganze Verantwortung hat und der Solist ist verantwortlich für seinen Klavierpart, geht die Verantwortung so ein bisschen im Orchestermusiker, ich will nicht sagen verloren, aber sie wird minimiert. Und als Solist bin ich sozusagen mit dem Orchestermusiker auf absolut einer Ebene. Und wir spielen Kammermusik. Es sind 50, 60 Leute, die Kammermusik machen. Man ist danach zwar völlig platt, weil es fordert jede einzelne Energiezelle im Körper wirklich. Und das finde ich richtig genial.
Zum Schluss, Herr Dupré, Heidelberger Frühling, 25. Ausgabe 2021. Sie sind, glaube ich, zum dritten Mal da. Haben Sie, haben Sie irgendeine, eine besonderes Bild von diesem Festival und von der Stadt?
Nur ein schönes, ein wirklich schönes Bild. Ich erinnere mich, das müsste 6 Jahre her gewesen sein, dass ich als Akademist teilgenommen habe in der Kammermusikakademie.
Bei Igor Levit.
Einfach dieses lebendige Musizieren, was wir dann alle untereinander hatten. Bis heute bestehen noch Freundschaften und man trifft sich, man musiziert dann auch in Konzerten immer mal wieder miteinander. Und gerade vor kurzem habe ich zum Beispiel Mark Buschkow auch wieder getroffen. Und da haben wir dann auch gemeinsam musiziert im Konzert. Und das sind einfach Begegnungen, die bleiben fürs Leben. Solche Akademien, man ist jung, natürlich, man kennt seine Kommilitonen in der Musikhochschule und kennt sich von unterschiedlichen Meisterkursen, Wettbewerben. Aber so eine Kammermusikakademie, das ist wirklich was Tolles. Es ist wie ein Experimentierlabor mit Musik. Das erinnert mich immer an Heidelberg und ich komme wahnsinnig gerne nach Heidelberg. Ich finde die Stadt wunderschön.
Das Heidelberger Publikum soll ja auch, sagt man, speziell sein, weil sie sich wirklich alles anhören möchten, weil sie auch gierig sind nach Musik, nach guter Musik.
Ja, und das ist eben auch was ganz, ganz Tolles. Sie sind offen. Sie sind offen für alles. Und man gibt sein Statement quasi nicht ab, nachdem man das Programm gelesen hat, sondern erst nachdem man das Programm auch gehört hat.
Und wenn Sie dem Heidelberger Frühling, dem Musikfestival zum Jubiläum ein Ständchen spielen sollten oder möchten, was würden Sie da auswählen? Welches? Ein Klavierstück oder ein Schlagzeugstück?
Gute Frage. Ich würde sagen, wir spielen es dann einfach. Wir spielen Le Sacre du Printemps. Nach 25 Jahren wird es Zeit für dieses Stück.